Ja, hallo Aktu.
Namaste.
Wir sind in Wien. Ich kann dich interviewen. Erste Frage. Ausrichtung. Macht es einen Unterschied, ob man sich darauf ausrichtet, zum Beispiel glücklich zu sein, oder wenn man sich darauf ausrichtet, zu erwachen?
Ich glaube, dass es ganz einen wesentlichen Unterschied macht. Weil glücklich sein sehr viel mit dieser Welt zu tun hat und Erwachen mit dem zu tun hat, was wir alle in Wahrheit sind. Die Welt, also glücklich sein in der Welt, geht nach außen, ist die Energie nach außen orientiert. Beim sogenannten Erwachen wollen, ja, ist die Energie nach innen orientiert.
Also für mich selber erlebe ich es so, dass da die Erfahrung ist, glücklich, Glück kann nur von innen kommen, und wahres Glück ist unabhängig von allem anderen, von allem Äußeren. Und von daher kann ich das nicht so ganz sehen, dass Glück von außen kommt.
Ja, die meisten Menschen sind daraus aufgerichtet oder ausgerichtet, dass sie glauben, dass das Glück in der Welt sein soll. Ja? Es ist wenn man so will, meine Erfahrung, ja, ist, dass ich, wenn ich das bin, was ich bin, taucht Glück auf manchmal und auch Frieden und Verschiedenes taucht auf. Meine Erfahrung ist einfach, dass die Menschen, die auf Glück ausgerichtet sind, eher nach außen gehen, nicht nach innen. Natürlich ist das einzige Glück, das man erfahren kann, innen. Ja? Also in Advaita ist der bekannte Begriff Satchit Ananda. Ja? Aber das hängt direkt mit dem Erwachen zusammen. Nur ich glaube, dass es eben ein ganz wesentlicher Unterschied ist, wenn meine Ausrichtung auf Glück ist oder auf Erwachen ist. Weil es impliziert, glücklich zu sein, impliziert bereits noch immer ein Ich. Das Ich möchte glücklich sein. Im Erwachen verschwindet das Ich vollkommen. Aber das ist die Perspektive, die ich sehe und die ich so über die Menschen auch erlebe.
Wie funktioniert das mit der Ausrichtung? Also ja, das Leben, das fördert praktisch, worauf man ausgerichtet ist. Wie würdest du das? Ist das ein energetisches Phänomen, oder spiegelt sich darin, dass alles eins ist? Wie würdest du beschreiben, funktioniert das?
Also die Ausrichtung, von der ich spreche, das ist ganz einfach ein kosmisches Gesetz. Und dieses kosmische Gesetz ist in allen spirituellen Traditionen drinnen. Ich habe es erst einmal gehört in Hawaii, wie ich Kahuna Lehre gemacht habe. Und das Gesetz lautet, dort wo die Aufmerksamkeit hingerichtet wird, dorthin fließt die Energie. Und das vermehrt sich. Und wenn ich eben meine Ausrichtung auf Erwachen habe, dann wird die ganze Energie auch dorthin fließen.
Genauso wie wenn jemand ein Kaufmann ist und gerne reich werden möchte, dann geht
Genau.
es dahin,
Geht
eventuell.
es dahin.
Aber das Leben, es muss irgendwo angelegt sein. Also das Leben muss es irgendwie unterstützen. Es kann auch sein, dass es gibt ja auch Menschen, bei denen funktioniert nicht, was sie eigentlich gerne möchten, worauf sie ausgerichtet sind.
Ja, das hängt sehr stark von den Glaubenssätzen und Überzeugungen ab, die im Zen-Bewusstsein vorhanden sind.
Die können das auch bremsen, oder?
Die können es sabotieren. Obwohl natürlich, wenn man jetzt von dem Selbst spricht, wenn man von dem spricht, was wir alle sind, das kann niemals sabotiert werden, weil das immer da ist. Ja, und das kann auch nicht gehemmt werden. Sondern es ist einfach das, was sie, das Prinzip, auf dem ich bin, sich aufbaut. Das, was wir sehen, ist das Prinzip, in dem ich bin, erscheint. Und im Ich Bin erscheint dann die Welt. Ja.
Und in der Welt erscheint das, was das Leben spielen will.
Genau.
Wenn das Leben spielen will, unglücklicher Sucher ist ausgerichtet auf Erwachen, aber weit weg davon passiert überhaupt nicht, dann spielt das Leben das eben.
Ja, das ist für mich allerdings auch mein Konzept. Weil ich zum Beispiel, als ich bei Balsika war, bei Ramesh Balsika, der hat ganz klar gesagt, wenn du einmal mit einem Meister bist, dann geht kein Weg vorbei, dass Erwachen geschieht.
Es geht sowieso kein Weg vorbei.
Ja. Irgendwann passiert es ja.
Genau. Ist nicht alles ein Konzept, sobald man darüber spricht?
Ich meine, das ganze Leben.
Ja, aber ich finde, das wird immer als Argument gebraucht, das ist ein Konzept. Wenn jemand eben mit dem nicht übereinstimmt, dann ist es ein Konzept. Und wenn jemand mit was übereinstimmt, dann sagt das einfach so, ohne das zu betonen, dass es ein Konzept ist.
Alles ist ein Konzept. Das ganze Leben ist ein Konzept.
Das Leben selber nicht. Aber sobald man drüber nachdenkt oder drüber spricht, ja.
Ja, sogar die Erfahrung im Leben ist ein Konzept. Weil das Ich, das die Erfahrung macht, bereits ein Konzept ist.
Wenn nur Erfahrung da ist ohne Ich, dann ist es auch kein Konzept.
Das gibt es nicht. Es gibt keine Erfahrung ohne Ich. Erfahrung braucht immer Zeit und Raum und ein Ich.
Und das habe ich bis jetzt anders gesehen.
Ja, das mag sein.
Erfahrung kann passieren. Wenn keiner da ist, der sich damit identifiziert, dann ist es
nur
Erfahrung. Nur Erfahrung, reine Erfahrung im reinen Sein.
Nein.
Okay.
Weil die Erfahrung an sich bereits das Konzept des Erfahrens ist. Das, was passieren kann, ist, dass du ein Erleben hast von Glück. Das, was passieren kann, ist, dass du ein Erleben hast von Unglück. Es kann passieren, dass du ein Erleben hast von Einssein oder von Getrenntsein. Aber da gibt es nirgends eine Erfahrung. Das ist das Erleben von. In dem Moment, direkt.
Ja, ja, klar. Und das kann man Erfahrung nennen.
Ja, für mich ist es sehr missverständlich, wenn man dazu Erfahrung sagt.
Klar, wenn es im Moment kann es sein, dass, wenn keiner da ist, der es erlebt, wenn es einfach nur passiert, dann macht es eigentlich keinen Sinn, von Erfahrung zu sprechen.
Ja.
Das stimmt.
Genau.
Ja.
Und auch das, was auftaucht als sogenannte Erfahrung, ist noch immer eine Erscheinung. Ja, weil auch die Glückseligkeit existiert nicht wirklich. Auch die Glückseligkeit ist eine Erfahrung. Entschuldigung, auch die Glückseligkeit ist eine Erscheinung. Mhm. Ja, wie Liebe eine Erscheinung ist.
Wobei eben Liebe, da kommt drauf an, was man darunter versteht. Es gibt Leute, die benutzen den Ausdruck Liebe und sagen, alles ist Liebe, alles was ist. Alles was ist, ist Leere und Fülle und Liebe.
Die Frage ist nur, wer sind das?
Das ist die Frage, ja.
Weil wenn es gesehen wird, muss noch eine Instanz vorhanden sein, die sieht. Und damit ist es schon wieder ein Konzept.
Muss es eine Instanz sein oder kann es einfach das Leben sein, das durch eine bestimmte Form passiert?
Das Hier, ja, wenn man so möchte, ist die Absolutheit. Die Absolutheit ist unbeschreibbar. Also ich kann sie nicht beschreiben und ich habe noch niemanden erlebt, der sie beschreiben konnte. Und die Absolutheit ist das, was sieht. Und alles andere erscheint. Also wie eben das Ich Bin, die erste Erscheinung in der Absolutheit ist. Und das wird so oft verwechselt, dieses Ich Bin mit Erwachen. Das Ich Bin hat mit Erwachen noch nichts zu tun, weil es selbst eine Erscheinung ist.
Und Erwachen heißt aus der Erscheinung herausfahren?
Ja.
Wobei im Grunde nichts ist, was herausfällt, sondern einfach der wahre Zustand oder die Wahrheit sich offenbart.
Genau. Also ich nehme es einfach gern als Shift. Ja, es passiert ein Shift. So. Ja.
Wir haben angefangen mit der Ausrichtung. Wie Ausrichtung passiert, in welche Richtung, ist immer Gnade, kann nicht gemacht werden, oder?
Das ist, hat zwei Aspekte. In dem Moment, wo jemand glaubt, an Ich zu sein und an die Welt glaubt, dann macht es keinen Sinn, herzugehen und zu sagen, ich kann sowieso nichts tun. Das ist nur eine Ausrede. Für diese Menschen ist es ganz, ganz notwendig, sich auszurichten. Und auch Babaji hat das ganz klar gesagt. Er hat gesagt, er hat sehr viel über Freiheit gesprochen. Und er hat gesagt, es darf nur mein einziger Wunsch existieren. Der Wunsch nach Freiheit. Alle anderen Wünsche müssen gehen. Also er hat ganz klar von dieser Ausrichtung gesprochen. Und ich kann es jetzt nur von, wenn man so möchte, von meiner Geschichte sagen, ich war absolut ausgerichtet auf Erwachen. Für mich hat es nicht 4 Jahre lang nichts anderes gegeben, in jedem Moment nur das. Bis dann der Zeitpunkt gekommen ist oder der Shift passiert ist, wo ich erkannt habe, es kann niemand erwachen, weil es niemand gibt. Da ist niemand, der erwachen kann.
Ja, aber für diesen Shift gibt es keine Ursache. Das ist unabhängig, das ist einfach ein Geschehen, was da gerade passiert. Von daher.
Das ist immer so eine Frage. Das kann ein Konzept sein. Ja? Ich empfehle jedem, der irgendwie an ein Ich und an die Welt glaubt, sich auszurichten. Und ob Erwachen dann aus sich heraus geschieht oder nicht geschieht oder durch irgendetwas geschieht, wird sich zeigen. Es gibt Leonhard Walther, viele große Meister, die eigentlich alle dasselbe sagen. Die sagen nicht, es geschieht von selbst. Sondern sie sagen ganz klar, geh in Satsang. Sie sagen ganz klar, wende die Selbstergründung an von Ramana Maharshi. Und Babaji hat es einmal als Vogel beschrieben. Er hat gesagt, der Vogel der Freiheit hat 2 Flügel. Der eine Flügel ist Selbstergründung. Und der andere ist Hingabe. In dem Moment, wo die Selbstergründung stattfindet, die ja nichts anderes macht, als die Illusion aufzulösen, also die Erscheinung aufzulösen, geschieht das, was dann bleibt, dort geschieht die Hingabe. Und das ist, was sich dann erlebt. Ja? Also ich bin jemand, der ganz klar sagt, richte dich aus.
Okay, aber du hast gesagt, für jemand, der an die Welt glaubt.
Ja.
Wie ist es für jemand, der nicht an die Welt glaubt, wie ich zum Beispiel?
Für jemanden, der nicht an die Welt glaubt, ist ja das Wissen da, wer er ist. und damit kann gesehen werden, dass äußerst sicher heraus geschieht, dass es keinen Handelnden gibt, der etwas tut. Letztendlich. Ich kann zum Beispiel sehen, dass es ein Körper-Geist-System gibt, das sich in dieser Welt bewegt. Für mich ist auch alles eine Erscheinung. Es ist die Welterscheinung, auch das Körper-Geist-System eine Erscheinung. Man kann es sehen, wie sich das bewegt. Ich sehe auch, dass die Lebensenergie bewegt. Aber ich kann keinen Handelnden sehen. Und das ist eben der andere Punkt. Von wo heraus, wie ich dem das gesagt habe, es gibt zwei Standpunkte. Und aus dem heraus geschieht alles sowieso.
Und du siehst bei dir, dass kein Handelnder da ist, aber ja, auch bei anderen Menschen.
Genau. Wie? Nur zu mir kommen sehr viele Menschen, die glauben, dass sie der Handelnde sind.
Klar, bei 99,999% läuft das sowieso. Ja, natürlich.
Genau.
Ja.
Und denen sage ich, richte dich aus.
Mhm.
Ja? Sei dir klar, was du möchtest, und dann richte dich aus. Und es ist noch schwer genug, ne? Für die meisten. Weil es ist eine Sache, sich für die Wahrheit zu entscheiden. Ja? Da ist mir aber noch nicht bewusst, dass ich mich jeden Moment für die Wahrheit entscheiden muss. Also wenn ich auf die Wahrheit ausgerichtet bin.
Was heißt das praktisch, sich für die Wahrheit entscheiden?
Praktisch heißt es, dass mir mein Mind beständig irgendwelche Bilder liefert. Und jetzt ist die Frage, für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich für den Mind und seine Bilder oder für das, was jetzt für mich als Stille vorhanden sein kann, also ich bin vorhanden sein kann. Also gehe ich dem nicht nach. Bleibe ich hier. Ja? Das.
Und in dem Hiersein, in der Stille, da haben auch die Bilder Platz und Vorstellungen.
Natürlich. Natürlich. Es geschieht nur keine Identifizierung.
Ja, aber das Augenblicke, ohne, wo die Identifizierung wegfällt, erlebe ich als Gnade. Als Überfließen, als Fülle.
Ja, mag sein. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Erlebensformen. Also es gibt da zum Beispiel natürlich auch nur ein Konzept, Weisheit ist, die Leere zu erkennen. Ne? Liebe ist, die Fülle zu leben. Und beides ist Wahrheit. Ne? Und trotzdem ist beides nur Erscheinung. Sowohl die Weisheit, wie auch die Liebe ist nur Erscheinung. Weil das, was letztendlich als einziges wirklich existiert, ist das Selbst als Absolutheit. Und alles andere erscheint da drin.
Erlebst du noch Veränderung oder vielleicht könnte man sagen Vertiefung in dem, wie du die Welt erlebst oder wie du sie jetzt beschreibst?
Ich erlebe Vertiefung, indem ich die Welt immer mehr durchschauen kann in dem, was gerade so geschieht. Jetzt, dass einmal eine Erscheinung ist, das ist sowieso klar. Aber wie die Gesetzmäßigkeiten ineinander wirken, Das ist sehr spannend zu sehen, immer größeres Verständnis dafür zu haben, wie das so funktioniert.
So im Außen hast du aber auch die Ausrichtung, Satsang-Festivals zu organisieren.
Ja.
Ist das einfach ein Impuls oder steckt da eine Überlegung dahinter?
Also
oder?
Der ursprüngliche Impuls war, Wien irgendwie zum Wien irgendwie aufzurütteln, einmal was Größeres zu machen, ja? So dass Wien erwacht. Das war so der Impuls, da war lange Zeit nichts. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, wo der Impuls so rauskam, und der hat gesagt, okay, mach mal. Und dann ist passiert.
Wie fühlst du dich dabei?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass da jemand gibt, der sich dabei fühlt. Ja. Sondern es ist ein unglaubliches Staunen. So vor allem jetzt das vergangene Festival. Wie das alles geschieht. Mit doch einigen Absagen, mit vielen, was nicht funktioniert hat, wie sie das einfach tut. Ja, und ich sitze da und staune darüber. Ja, staune auch darüber, dass sich diese Idee des Satsang-Festivals jetzt erweitert, nach Karlsruhe geht, nach Stuttgart geht. Ja. Ja. Ich meine, das, was ich da einfach sehe, ist, aber das war nicht der ursprüngliche Impuls, sondern das, was ich sehen kann, ist, dass es möglicherweise notwendig ist, Satsang-Festivals zu veranstalten, damit Satsang wieder klarer wird. Ich sehe einfach, dass Satsang sehr verwischt wird. Das ist das, was mit vielen Dingen passiert, die aus dem Osten kommen. Ne? Das erste habe ich erlebt über Reiki, wo die Essenz völlig verloren gegangen ist. Und jetzt der Satsang, wo ich manchmal in JetzTV auch reinschaue und denke mir, das hat mit Satsang nichts zu tun. Ne? Und wo einfach Satsang auch verwendet wird, um Energiespiele zu spielen. Und das ist halt für mich nicht. Für mich ist Satsang ganz klar eine Ausrichtung auf die Wahrheit. Jenseits der Erscheinung. Und vielleicht ist das ein Impuls, kollektiv wieder sich mehr bewusst zu machen, was ist Satsang, möglicherweise. Aber wie gesagt, das war nicht meine Intention damals. Das ist das, was ich heute sehen kann.
Ja, alle Lehrer und Lehrerinnen, jeder hat eine unterschiedliche Art. Ne? Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass eine Art von, wie du sagst, Energiespiele oder Therapieangebote, aber eigentlich nur genutzt wird, damit der Mensch, der da hinkommt, seine Energie ausrichtet auf den Satsang-Lehrer, Lehrerin, damit Satsang passieren kann. Das ist aber eigentlich nicht das Wichtige oder das, sondern dass es eher so ein äußerer Mantel ist, alle möglichen Fragen aus allen Lebensbereichen zu beantworten, dass es aber eigentlich um was anderes geht.
Ich schaue mir halt von Zeit zu Zeit Satsangs an von den großen Meistern und die sind alle sehr klar. Ja, ob das jetzt ein Muji ist oder Isaac Shapiro oder Madhuka oder Elder Jackson Beer oder Gangaji, alle ganz klar immer mit der Frage der Selbstergründung. In wem findet es statt? Auf unterschiedlichen Möglichkeiten des Ausdrucks, aber es geht immer darum zu erkennen, in wem findet es statt.
Dann gibt es irgendwie ja, sowas wie eine junge Lehrer, Satsang-Lehrer oder Advaita-Speaker oder Non-Dualität-Speaker, Garde, sage ich jetzt mal. Mir fällt auf, dass diese Jungen immer darauf hinweisen, jetzt. Was jetzt. Das ist alles, was ist. Jetzt. Sitzen auf Stuhl, schauen und die auch sagen, ich kann dir nichts geben. Dass du sitzt hier für nicht etwas, für nichts. Es kann nichts, ja, es gibt auch keine Zusammenhänge. Es passiert alles aus sich heraus im Moment. Also irgendwie, die das besonders betonen, diesen Aspekt. Das ist mir aufgefallen.
Also Ich nenne diesen Aspekt gerne die Soheit. Die Soheit dessen, was sich im Moment ausdrückt. Und das sind alle Schichten, von der Absoluter bis zum ich über sich bin, bis hinein in die Lebensenergie und in die Welt, alles das ist so. Ich glaube, dass es erst wirklich verinnerlicht werden kann, wenn der erste Schritt der Erkenntnis, wer oder was ich bin, geschehen ist. Dann kann auch die Soheit verinnerlicht sein. Dass es nichts anderes gibt als diesen Augenblick, und für mich ist jetzt der einzige Konzept, es gibt jetzt nicht. Ja. Aber das geht dann so sehr in die Wortglauberei hinein. Ja. Aber die Soheit ist immer das, was jetzt als Ausdruck vorhanden ist, und das ist die Ganzheit.
Aber grundsätzlich ist ein Hinweis auf die Soheit schon sinnvoll.
Ja, natürlich. Klar. Um zu sehen, wie reagiert der oder diejenige drauf. Weil man dann die Abwehrmechanismen sehen kann.
Die was?
Die Abwehrmechanismen.
Abwehr.
Ja, der einzige Grund, warum die Menschen nicht aus der Wahrheit heraus, aus sich selbst heraus leben, ist ja, weil sie ja bestimmte Vorstellungen haben, was sein soll und was nicht sein soll.
Bei den Menschen ist das der Grund.
Ja. Ja. Unter anderem. Es gibt auch den Grund, dass sie das Nichts nicht haben wollen. Ne? Das Nichts. Sie wollen mehr sein als nichts. Aber das ist der erste Schritt, den ich bin, dass er an sich als nichts erlebt werden kann. Ja, da ist nichts. Und dann geht es ja im Prinzip noch weiter. Wer sieht das Nichts? Was ist das, was das Nichts sieht? Oder die Leere, oder wie man mal sagt dazu.
Und diese Organisation von Satsang-Festivals, das liegt ja irgendwie auch, entspricht deinen Fähigkeiten?
Scheinbar. Scheinbar. Den Fähigkeiten dieses Körper-Geist-Systems. Ne?
Ja. Ja, ich erlebe dich als sehr klar und ja, fokussiert und wow, und die Sache und die Sache und ja. Mhm. Was bietest du selber an? Eben Satsang, nehme ich an.
Ich biete Satsang an, ich mache auch so Meeting Aktu. Das sind so Treffen, wo ich aus der Non-Dualität spreche, aber die Mind Games auch forciere. Das ist sehr lustig, also die Leute kommen da gerne hin, weil es sehr unterhaltsam ist. Ja? Man kann was erkennen auch drinnen, aber ich habe jetzt erst wieder vor 14 Tagen so etwas abgehalten, wo ich einige Mails bekommen habe, wie berührend das für die Menschen ist. Ja? Weil es Erkenntnis von den unterschiedlichen Erscheinungen ganz leicht geschieht. Aber ich mache auch Heilarbeit. Ganz klar in dieser Welt nur stattfinden kann.
Heilarbeit in welche Richtung?
Zellgedächtnis. Also das, was im Zellgedächtnis vorhanden ist, an Glaubenssätzen, an destruktiven Bildern, an Überzeugungen. Das ist alles nur Schwingung, und diese Schwingungsfrequenzen im Zellgedächtnis zu verändern.
Und wie läuft das praktisch ab?
Praktisch gibt es einen sogenannten Gesundheitscode. Ja, das sind Mudras, also Handhaltungen, mit denen ich auf bestimmte Energiezentren im Körper gehe, die ganz bestimmte Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel eben die Hypophyse und die Zirbeldrüse, diese Kombination, die dann bestimmte Hormone ausschütten und die Zirbeldrüse Licht produziert wieder. Aber das ist eigentlich die Aufgabe der Zirbeldrüse, die ja immer mehr verkümmert in unserer Gesellschaft. Und das wieder zu aktivieren, aber es ist eines von den vier Heilungszentren, mit denen ich arbeite.
Und wie funktioniert das? Die Leute buchen da mehrere Sessions bei dir und das ist ein Prozess? Oder?
Das ist ein Prozess, ja. Also ich bin da sehr am Dr. Bruce Lipton eingestellt. Der ist der Zen-Biologe, der amerikanische, der ja, sehr, sehr klare Forschungen betrieben hat und da sehr klar auch rausgekommen ist, an was liegt. Ne? Das ist einerseits eben dieser Stressfaktor, der so krank macht. Er sagt, 95% aller Krankheiten und Leiden ist die Ursache Stress. Und dieser Stress entsteht nicht so, wie wir dann Stress sehen, indem wir viel zu tun haben, sondern dieser Stress entsteht, wenn im Zellgedächtnis bestimmte Überzeugungen und Glaubenssätze vorhanden sind, die durch die Situation, die gerade erlebt wird, Stress erzeugt, indem ein Überlebensprogramm zum Laufen anfängt. Und das zu verhindern. Soweit es halt möglich ist.
Also praktisch eine Situation im Außen wird so erlebt, dass sie direkt lebensbedrohlich ist, ne? Genau. Dass der Körper total stark reagiert.
Genau.
Und das kann er auf dauerhaft nicht aushalten.
Genau.
Und jemand anders, wo die nicht dieses Programm dann anspringt, in einer ähnlichen Situation, für den ist es ganz
easy. Genau. Mhm. Genau so ist es. Und wir haben im Prinzip zwei Systeme in diesem Körper-Geist-System. Das eine ist eben das Heilsystem, Regenerationssystem, was notwendig ist, damit wir hier auch überleben können, ne? Physisch, aber auch emotional und mental, ja, wo so vieles erkennen kann und einstellen kann und verhindern kann. Und das andere System ist der sogenannte Kampf- oder Fluchtmechanismus, der dann eintritt, wenn Stress auftritt. Ja, Kampf oder Flucht ist einfach in unserem Reptilgehirn angelegt, wo wir in dem Moment, wo wir uns bedroht fühlen, in Kampf gehen oder den Fluchtmechanismus wählen. Also auch das ist so, dass wir das nicht wählen, sondern auch der Dr. Bruce Lipton sagt, 90% unserer Handlungen sind uns unbewusst und nur 10%, also die Oberfläche davon, ist uns bewusst. Und das ist das, was ich da mache, dass ich mit den Menschen einmal so grundlegende Überzeugungen hochbringen, um zu schauen, wie wirken die und wie kann man das schwingungsmäßig verändern. Damit zum Beispiel eine bestimmte Krankheit nicht mehr auftritt. Und ich habe da gute Erfolge. Ich habe eine Dame, die 35 Jahre lang Migräne hatte und nach 2 Monaten dieses Gesundheitscodes, die Anwendung davon. Also sie hatte das alle 14 Tage, 3 Tage. Und nach 2 Monaten hat sie es alle 4 Wochen einen Tag. Also das verändert sehr rapid. Und jetzt schauen wir weiter, bis das halt auflöst. Und auch mit Darmgeschichten und so weiter. Oder auch bei mir selbst. Ja, ich habe eigentlich bei mir selbst begonnen, einmal zu schauen, wie funktioniert das. Und habe da einiges an körperlichen Symptomen verändern können. Und bin auch gerade dabei, bei meiner Schulter zu arbeiten, die gerade ein bisschen Schmerzen bereitet.
Im klassischen Satsang, ich sage jetzt mal klassisch in Anführungsstrichen, bietest du auch an hier?
Biete ich an, aber eigentlich nur auf Einladung. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann gebe ich Satsang.
Ja, und Reisen scheint dir auch zu liegen. Du bist dieses Frühjahr auf Bali gewesen.
Ja. Ja. Da gibt es auch für nächstes Jahr zu Ostern bereits den nächsten Satz an Wochen, wir machen mit und auf alle gemeinsam, gibt es 3 Wochen auf Bali. Wir haben da ein wunderschönes Resort gefunden mit einem wunderschönen Seminarraum und ganz, ganz lieben Menschen. Und das machen wir nächstes Jahr. Dann kann man wochenweise buchen.
Mhm. Wie ist es, in so einer ganz fremden Kultur zu sein?
Für mich ist Bali überhaupt nicht fremd. Also ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, 98 das erste Mal auf Bali. Und für mich war es ein Nachhausekommen. Also ich fühle mich in dieser Kultur von Bali viel mehr zu Hause sind auch. Das ist alles. Obwohl es ja natürlich auch Bali verhindert, klar. Auch die Mentalität, vor allem auch durch die Bombenanschläge, die dort stattgefunden haben, hat sich die Mentalität etwas verändert. Ja. Weil vor den Bombenanschlägen war das ganze Volk sehr entspannt. Ja. Die Touristen kamen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und da hat man halt gelebt. Ja. Und dann die Bombenanschläge haben gezeigt, dass auf einmal die Touristen aufhören. Und jetzt hat sich das so gewandelt. Es kommen ja wieder Touristen durch den Film von der Julie Roberts. Und jetzt versucht man eben doch zu horchen etwas. Also das hat sich verändert. Für schlechtere Zeiten wieder mal. Das haben die damals vor dem Bombenanschlag überhaupt nicht gekannt. Aber das hat sich verändert. Und trotzdem ist es für mich noch immer ein Zuhause sein in dieser Erscheinungswelt auf Bali. Und ich kenne vieles. Ich kenne Sri Lanka und Indien und Thailand, fast ganz Thailand von Norden bis Süden. Hawaii und ja, aber Bali ist für mich unerreicht. Vom Feeling her.
Kannst du noch ein bisschen näher auf die kulturellen Unterschiede eingehen, jetzt zwischen asiatischen und europäischen Menschen oder speziell auch in Bali?
Ja, also das, was ich feststellen kann und das, was auch die Seminarteilnehmer immer wieder sagen, ist, dass diese Mentalebene, die wir hier in Europa so stark haben, fast nicht vorhanden ist. Also da traust du einfach nicht diesen Gedankenstrom, der so bei uns normalerweise ständig aktiv ist. Das ist so für mich der Hauptunterschied. Und es ist einfach auch von der Energie her, wie die Menschen miteinander umgehen. Also wir haben kein Gesundheitssystem dort. Ihr Gesundheitssystem ist Familie. Also Familie hat den höchsten Stellenwert. Und das geht dann weiter so von Familie, mehrere Familien sind dann im Dorf. Ne? Und das Dorf hat dann Verbindung zu anderen Dörfern und auf einmal ist ganz Bali verbunden. Also da gibt es so wenig Konkurrenzkampf. Ich muss nur schon sagen, es ist im Süden, also in Kuta da unten, ist es ganz anders. Ich spreche eher vom Norden oben. Also für mich ist Bali im Norden und auch das Innenland von Bali. Also die Südküste ist eher touristisch. Und sie wollten das ja seit vielen Jahren so haben, dass die Touristen im Süden bleiben. Und das gelingt relativ gut. Vor allem Kuta, das ist da sehr geballt. Ja, wenn man dann nach Semiak ausweicht, dann wird es schon viel, viel leichter. Ich bin ja gerne in Semiak, das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Weil das Meer dort, für mich ganz was Eigenes hat auch.
Und euer Triebplatz, wo ist der?
Im Norden.
Der ist im Norden.
Mhm. Ja. Das ist unten. Das ist in der Nähe von Vulkan. Oh, wunderschön. Das sind ein deutsches Ehepaar, die dort als Firma eine wunderschöne Bungalow-Anlage geschaffen haben. Unglaublich. Und auch ins Dorf eingebunden sind. Ja, das ist ganz wichtig. Die haben dort 60 Angestellte. Ja, und da hat sich ein Dorf herumgebildet. Ja, das ist wunderschön.
Gibt es auch schon Pläne für ein weiteres Satsang-Festival?
Es gibt viele Ideen.
Viele Ideen.
Es gibt Ideen mit dem Edgar, also mit dem OBK. Zuerst war es einmal auf La Gomera, wo jetzt ist. Da haben wir aber drüber gesprochen, wo wir gesehen haben, also das wird finanziell schwierig. Und ich weiß nicht, wie weit ich das so sagen darf, er hat die Idee, woanders hinzuziehen. Ja. Und eventuell dort eines zu machen. Ich habe mit Satanja gesprochen, die in Tiruvannamalai jährlich sind. Die sagen, es gehört dort unbedingt organisiert. Also ein Satsang-Festival in Tiruvannamalai wäre super. Also auch diese Idee gibt es. Es gibt schon länger die Idee, im Norden von Deutschland, also in Hamburg zum Beispiel, ein Satsang-Festival zu machen. Da findet sich im Moment niemand, der das wirklich organisieren möchte. Aber wie gesagt, Ideen sind genügend da.
Erlebst du es auch so? Also mir geht es ja auch so, dass ich viele Ideen habe, aber bei manchen, da kommt dann einfach, ist die Energie einfach da, dann stimmt es einfach dafür oder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Dann fließt alles zusammen und die Möglichkeiten ergeben sich wie von alleine und es wird einfach unterstützt dann.
Ja, genau. Ja.
Durch die Satsang-Festivals und auch beim Forum Erleuchtung bist du ja, glaube ich, auch einmal gewesen. Oder zweimal. Hast du ja auch viel in Kontakt mit anderen Lehrer, Lehrerinnen. Ist das einfach jetzt auch die Zeitqualität, dass da mehr Kontakt und Gemeinsamkeit und gemeinsames Organisieren stattfindet? Ist das, hat sich das jetzt einfach die Zeit dafür reif?
Ja, wenn man die so halt so nimmt, wie sie ist, ja. Das passiert gerade, ja. Dass einfach ein morphogenetisches Feld entsteht oder schon entstanden ist und das sich. Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich selber als spirituellen Lehrer bezeichnest, aber wenn ich jetzt mal den Überbegriff nehme, würde dir etwas fehlen, wenn du das nicht leben könntest?
Es war einfach so, dass ich, als ich ins Rheingymnasium ging, ganz klar war, was ich machen wollte. Und ich wollte Lehrer sein. Und das war für mich nachträglich natürlich eine sehr lustige Begebenheit. Wir hatten damals Trimester, ja, also drei Abschnitte. Und ich habe prinzipiell nur im letzten Abschnitt gelernt. Und habe zwei Trimester gelebt. Und für die so damals pädagogische Akademie musste man mit dem zweiten Trimester Zeugnis hingehen und sich anmelden. Und das habe ich auch getan und der Professor dort hat mich gefragt, warum das Zeugnis eigentlich so schlecht ist. Und da habe ich das gesagt, weil ich prinzipiell nur das letzte Trimester lerne. Und hat er gesagt, solche Leute brauchen wir nicht. Und so wurde es nichts mit dem Lehrer. Wie sich dann aber herausgestellt hat, so 10 Jahre, 12 Jahre später, ist dieses Lehrersein in mir, also in diesem Körper-Geist-System vorhanden. Und ich habe dann, ja, so ab meinem 25. Lebensjahr schon Seminare abgehalten. Damals war es Bioenergetik und ist dann in die Reiki übergegangen und in Polarity und in solche Sachen. Aber das war immer schon meine Tätigkeit. Und es ist für mich, gehört zu diesem Leben dazu, ob das jetzt direkt Satsang ist, muss nicht sein, kann was anderes auch sein. Ja. Obwohl Satsang die Form ist, die ich am meisten schätze. Ja, weil das die direkteste Form des Seins ist. Aber der Ausdruck des Lehrers wird sich, glaube ich, weiterhin zeigen, in welcher Form immer. Ja.
Siehst du einen prinzipiellen Unterschied zwischen den mehr deutschsprachigen Lehrer, Lehrerinnen, die sich irgendwie Satsang, das Wort Satsang benutzen, und den englischsprachigen, die sich meistens Non-Duality Speaker nennen?
Ich beschäftige mich mit dem sehr, sehr wenig. Der Einzige, der mir jetzt von England her bekannt ist, wo ich mir auch hier und da Videos anschaue, ist Jeff Foster. Was mir da sehr beeindruckt, eigentlich ist jetzt ganz was Oberflächliches, nämlich wie die Videos aufgebaut sind. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Das ist das, was für mich bei uns hier im europäischen, also deutsch-schweizer Raum noch fehlt. Ja, diese Aufbereitung des Videos, wo man einfach sagt, na, machen wir ein Video und dann stellen wir es da rein. Wenn man sich anschaut, wie du wirst du selbst Jeff Foster Videos kennen. Also der arbeitet mit dem Green hinten und hat dann auch bei den Fragen die Einblendungen. Ja. Und ich habe ja an sich auch eine psychologische Ausbildung und da lernt man bestimmte Grundsätze. Und einer dieser Grundsätze ist, dass sich die Menschen nur so lange konzentrieren können, wie ein Zündholz brennt. Ja. Und das wird da sehr klar dargestellt, was zuerst ein bisschen länger, aber wenn man so schaut, dass man 2 bis 3 Minuten Antworten hat und dann kommt ein Cut, ja, dann jetzt kommt ein Bild, also ein Bild oder meistens auch schwarz, dann kommt die nächste Frage eingeblendet. Das heißt, es tritt eine Entspannung ein, um sich auf die nächste Frage wieder konzentrieren zu können, die wieder 2 bis 3 Minuten dauert und das Ganze nicht länger als 20 Minuten oder 25 Minuten. Also das hat einen psychologischen Hintergrund. Und das ist es, was ich sehe, dass in England sehr gut gemacht wird. Was mir hier noch hier fehlt. Aber von der Non-Dualität ist bereits ich bin. Ja, und das ist für mich vielleicht dieser Unterschied. Auch das ich bin hat keine Dualität in sich. Aber es ist, noch, ist für mich noch nicht erwachen. Es ist noch nicht das Selbst. Das ist das, was für mich dahinter steht. Ja. Aber darum ist es vielleicht nicht ganz definiert, was damit gemeint ist, ja, mit der Non-Dualität. Ist es Ich Bin gemeint, das Atma, oder ist es gemeint, die Absolutheit? Und da kann man sich natürlich drinnen bewegen, aber ich bewege mich da drinnen. Aber für mich ist die Deklaration von um was beim Erwachen geht, klarer, wenn ich sage, Erwachen, Selbst, Absolutheit. Also wenn ich nur von Non-Dualität spreche. Es ist ein nicht so klarer Begriff für mich, diesem System. Obwohl es bei mir im Auto draufsteht. Ne?
Non-Dualität, ja. Hat für Österreich.at.
Ja, mit Satzang können nicht so viele Menschen etwas anfangen. Ne?
Du hast eben schon ein bisschen was aus deiner Geschichte erzählt, eben mit Lehrer sein, wie du jetzt bist und was du jetzt den Menschen anbietest, das ist bestimmt durch deine Geschichte geprägt, oder wie würdest du das beschreiben?
Also für mich ist es einerseits durch meine Geschichte geprägt, weil ja mein System entsprechende Konditionierungen hat. Auf der anderen Seite kann ich ja sehen, wie es geschieht. Ja, gerade dieser Gesundheitscode, wo die Motivation, die ich hier erkennen konnte, eigentlich war, dass dieser Körper vielleicht nicht so viel Leid ertragen braucht. Ja. Wie Aktion angesprungen ist und es getan wurde und es sich auch wirklich verändert hat. Und wie dann auf einmal ein Vortrag entstanden ist darüber. Ja? Da hat es keine Motivation dafür gegeben. Es entsteht einfach so. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich sagen kann, jeden Augenblick entsteht das, was jetzt ist. Und ich kann mit meiner Intelligenz Zusammenhänge herstellen, weiß aber, dass sie nur ein Konzept sind.
Und im Grunde auch nicht hilfreich, oder? Hast du Lust, im Zum Abschied noch was über dein privates Leben zu erzählen. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass du Vater wirst oder jetzt wahrscheinlich geworden bist. Schon
ja, ich bin Vater geworden. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, wie sich das in dieser Welt entwickelt. Es ist sehr interessant zu sehen, wie so ein kleiner Mensch in diesem Augenblick lebt, ja, wo es keine Konzepte noch gibt, der einfach hustet und dann Schmerz verspürt und Tränen kommen und den nächsten Augenblick, wo der Husten vorbei ist, einfach lacht. Diese Unschuld, die da drinnen steckt. Auf der anderen Seite auch zu sehen, dass natürlich bestimmte Konditionierungen vorhanden sind. Beginnt eben beim Körper, wo ich so ein Foto hier und da Freunden von mir zeige, die sagen, ja, das bist du. Was ich gar nicht sehen kann. Also die Gene dürfen sich hier ausdrücken, was ich darunter konditionierten Körper verstehe. Also wer da genauso ausschaut wie der Vater zum Beispiel, wo ich auch weiß, dass ich eigentlich genauso ausschaue wie mein Vater von der Statur her, auch bestimmte Gebärden so habe. Ja. Und ja, und das kann man einfach sehen, wie diese Konditionierung sich weiter trägt. Ja. Ansonsten ist mein Privatleben geprägt vom Nicht-Privatleben, weil ich nicht unterscheide, dass es für mich diese Unterscheidung an sich nicht gibt. Es ist immer der Moment, der sich lebt, in irgendeiner Form. Sei es mit Sohn oder mit Satsang oder mit Gesundheitscode oder mit Divasetu.
Im Interview, ja. Hast du noch ein bestimmtes Thema, über das du sprechen möchtest, von dir aus?
Nein, ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Interview führen können hier in Wien und dass es auch so auf dieser sehr entspannten Ebene stattfinden kann. Aber ja, da kommt nichts mehr hoch in mir, was noch gehen kann. Du hast da die wesentlichen Punkte angesprochen, die mir wichtig sind, wie im Satsang Festival und wie es weitergehen soll damit. Die Expansion passiert sowieso schon. Schauen wir mal, wie weit sie wird.
Und das Konzept hat sich aber praktisch bewährt. Dass also, wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich gewundert, dass jeder teilnehmende Lehrer oder Lehrerin nur eine Veranstaltung hat, aber das funktioniert trotzdem.
Ne? Das hat funktioniert, sehr gut. Die Teilnehmer waren auch sehr berührt und sehr begeistert davon. Es wird nur nächstes Jahr doch ein etwas abgehendes Konzept geben. Es wird so sein, dass in diesen 4 Tagen, nächstes Jahr wird es sein vom 3. bis 7. Juni. Also das ist am Donnerstag wieder ein Feiertag. Und es wird am Tag, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils immer nur 2 Satsang-Lehrer geben, die jeweils 2x2 Stunden Satsang geben werden.
Und die Möglichkeit, dass auch die Menschen Einzelsessionen bei den Lehrern buchen,
die war schon immer gegeben.
Die war immer gegeben, ja. Und das wird auch beibehalten.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, gut. Okay, Aktu. Vielen Dank.
Gerne.
War entspannt. Trotzdem schön lebendig.